Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, den ausgeschlafensten Podcast der Welt. Heute ist nicht Freitag und wir reden trotzdem über die News. Wunderschönen guten Morgen, Robin. Ungewöhnlicherweise an einem Dienstag heute. Guten Morgen.
Guten Morgen, Manu. Ja, hat sich so ergeben.
Ja, ich habe dich einfach so vermisst. Wir hatten letzten Freitag den ollen Spider-Man, der durch Manhattan schwingt. Und der dich verdrängt hat von deinem Stammplatz. Ja. Und dann dachte ich, nee, ich kann doch nicht eine Woche ohne Robin hier casten. Das geht doch nicht.
Ja, dann ist er Spider-Man, das ist der, dessen Eltern gestorben sind, ja?
Nee, ja, wie jeder Superheld eigentlich,
ja,
oder?
Eigentlich schon. Ja. Wird nichts mehr aus uns. Ja.
Aber verfassungsfeindliche Symbole gibt es garantiert nicht im aktuellen Spider-Man. Aber das ist ein Thema, was uns nicht loslässt. Wir sind hier bei Lee News. Das ist unser Format, bei dem wir die wichtigsten News der Woche einsortieren und kommentieren. Und die Hakenkreuz-Debatte, die lässt nicht locker. Ist ja auch ein wichtiges Thema, auch ein relevantes Thema. Unsere Branche kämpft ja seit einigen Jahren auch dafür, akzeptiert zu werden, auch als Kunstform. Das haben wir ja schon in großen Schritten auch erreicht bei der Hakenkreuz-Debatte. Geht es darum, dass die USK seit neuestem, nochmal kurz zusammengefasst, eben auch gesagt hat, dass sie es erlaubt, dass solche Spiele überhaupt geprüft werden. Also Spiele, die sich mit dem Nationalsozialismus auseinandersetzen, bei dem eine sozial adäquate Umgang mit Hakenkreuzen, mit Nazi-Thematik, mit Nazi-Symbolen existiert, die könnten auch eine Altersfreigabe bekommen. Das ist dann auch passiert. Through the Darkest of Time hat eine USK-Freigabe von 12 auf der Gamescom erhalten und seitdem mischen sich auch Politiker natürlich in das Thema ein. Nicht nur, weil jetzt Wahlkampf in Bayern ansteht, sondern auch generell fühlen sich einige Politiker oder eben auch Gewerkschaftler dazu berufen, das zu kommentieren. Da hatten wir ja auf der Gamescom selber schon eine Diskussion, da gab es dann auch Standbesuche und Gespräche mit den Leuten, die Through the Darkest of Time machen. Ein Spiel, was sich mit der Widerstandsbewegung im Dritten Reich, also in der Nazi-Zeit beschäftigt und dort eben auch die Symbole auftauchen. Und jetzt hat sich ein gewisser Herr Lothar Hay, der Vorsitzende des Medienrats der Medienanstalt Hamburg-Schleswig-Holstein, gemeldet und hat einen Blogpost auf der Verdi-Seite oder einen Artikel veröffentlicht mit dem Titel Hakenkreuze gehören nicht in PC-Spiele, Robin.
Ja, und schließt sich damit an, das hat nämlich der DGB, haben wir auch nochmal kurz recherchiert, eine ähnliche Stellungnahme kurz vor der Gamescom vom Stapel gelassen, wo es darum ging, nein, also wir möchten nicht, dass Hakenkreuze in Spielen sind. Ich finde diese Äußerung immer so ein bisschen schwierig. Auf der einen Seite kann ich total nachvollziehen, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt nur die Überschrift lese, Hakenkreuze endlich auch in Spielen, da wäre ich natürlich jetzt auch erstmal, ich meine, wir haben es zu Genüge diskutiert, haben wir beide gesagt, nein, nicht cool, aber die Sozialadäquanzklausel besagt eben, dass man das in einem gewissen Kontext und zu erzieherischen Zwecken, zur staatsbürgerlichen Grundausbildung quasi zeigen darf. Und wie gesagt, kommt auch immer auf den Kontext an. Und die USK prüft diesen Kontext ja auch. Also es ist jetzt irgendwie nicht so, als wäre das irgendwie dann einfach drin und steht draus, auf der Packung ist ein kleines Hakenkreuz drauf und da steht hier auch jetzt mit Hakenkreuzen. Also ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Weise unernst irgendwie verwendet wird, sondern die Leute werden sich da wirklich drum kümmern. Und diese beiden Gewerkschaftler und vor allem jetzt allen voran der gute Herr Hay oder ja, Hay nehme ich an, der meint, dass das zu einer schleichenden Akzeptanz von diesen NS-Symbolen führt. Und das sehe ich ehrlicherweise überhaupt nicht gegeben. Also soweit ich die Spiele, die damit jetzt in irgendeiner Form produziert werden, gesehen habe, vor allem, mir fällt vor allem zu Darkest of Times und Attentat 1942 ein. Klar, das sind jetzt so die Standardbeispiele dafür, aber wir haben auch mal an was gearbeitet, wo sowas hätte drin sein können. Und da schreckt man dann natürlich schon davor zurück, das überhaupt herzunehmen. Und man versagt sich einer gewissen Qualität vom Produkt definitiv, wenn man sagt, okay, nee, also wir müssen da jetzt irgendwie was Fiktives draus machen. Ich glaube auch irgendwie mit so einem fiktiven Regime und fiktiven und nur angeglichenen Symbolen zu arbeiten, funktioniert schon auch irgendwie. Aber ich finde, das zieht dieses Thema dann schon fast wieder in die Lächerlichkeit. Also wenn man das jetzt so ein bisschen anguckt, wie, Wolfenstein, die haben halt irgendwie ein anderes Symbol hergenommen und die Namen geändert und den Bart weggelassen von Hitler. Also das hat irgendwie mehr zu Spott und Hohn geführt als zu irgendeiner Form der Auseinandersetzung. Dementsprechend glaube ich, selbst in diesen Fällen wäre es sogar schlauer gewesen, das direkt abzubilden. Selbst wenn es jetzt, also ich sage nicht, dass es da jetzt irgendwie großartig gewesen wäre, aber es wäre garantiert nicht in einem glorifizierenden Kontext gewesen. Der ist nämlich ausgeschlossen durch diese soziale Adäquanzklausel. Also man kann nicht sagen, okay, diese Sachen werden in irgendeiner Form so inszeniert, dass man sich da jetzt irgendwie als Spieler irgendwie sagt, ach ja, das klingt ja irgendwie ganz lustig, sondern die müssen immer diesen geschichtlichen und diesen erzieherischen Kontext haben.
Was ich mich wundere, dass der Herr Heides nicht sieht. Also ich habe diesen Artikel von ihm jetzt komplett gelesen und danach steht man so da und hat das Gefühl, er hat sich überhaupt nicht damit beschäftigt, welche Spiele denn jetzt zum Beispiel diese Hakenkreuze verwenden und in welcher Form sie verwenden. Und dann müsste ihm doch direkt auffallen, wenn wir diese beiden Beispiele, die halt betroffen sind, nämlich Attentat 42 und Through the Darkest of Times, dass das ganz klare nationalsozialistische Spiele sind, die eine Botschaft haben, die sich mit dem Thema wirklich ernsthaft auseinandersetzen, ja. Und da keine Glorifizierung stattfindet. Das sind ja nicht mal Shooter oder irgendwas, wo, weil er einleitend eben hergeht und sagt, irgendwie PC-Spiele aggressiv und durch die Realitätssteigerung durch Hakenkreuze ist das ja quasi auch eine Verharmlosung. Das findet da ja überhaupt nicht statt. Und dann geht er sogar noch so weit und sagt, er versteht den Wunsch der Games-Branche, dass die gesellschaftlich anerkannt sind, aber er sagt, die Politik wäre jetzt überrascht oder überrannt worden von dieser Entscheidung der USK und der Spielepresse. Und er schiebt es auch so ein bisschen dem Game, glaube ich, in die Schuhe, dass die Lobbyarbeit funktioniert habe, dass die das hier eben halt wollten und die Politik damit überrascht hätte. Das ist ja überhaupt nicht der Fall. Also das ist ja, man kann doch da nicht von einer Überrumpelung reden. Und dann sagt er, dass er es komisch findet, dass die öffentliche Debatte nicht stattgefunden hat. Und deshalb fordert er, dass diese öffentliche Debatte, ob Hakenkreuze in Spielen erlaubt sind oder nicht, dass man darüber nochmal öffentlich redet. Ich habe das Gefühl, unter welchem Stein hat er denn gelebt? Wenn er ein Medienmensch ist und für dieses Medienressort da zuständig ist, was hat er denn die letzten Jahre da beobachtet oder nicht gesehen, dass er jetzt einfach sich hinstellt und sagt, eine öffentliche Debatte muss nachgeholt werden. Die führen wir doch seit wirklich Jahren in dieser Branche. Und sich dann hinzustellen und einfach so ignorant zu sagen, die würde nicht existieren, das halte ich für ganz schön unverschämt, ehrlich gesagt.
Also, da bin ich in Teilen bei dir. Ich finde auch, dass das, also ich glaube, er ist nicht in, weil er hat irgendwie keinen Schritt in unsere Bubble gewagt, wo das irgendwie zu Genüge diskutiert wurde. Auf der anderen Seite, eine öffentliche Debatte ist eben auch das. Also, ich glaube, es hat halt irgendwie keine, wenn ich das richtig verstanden habe, hat es da irgendwie keine wirkliche Auseinandersetzung jetzt mit irgendwelchen Gremien oder mit irgendjemandem im Bundestag, irgendjemand von den Parteien oder von den Gewerkschaften gegeben. Das muss man schon dazu sagen. Also die USK ist ja durchaus, die ist ja bezahlt von dem Bundesverband quasi.
Und das ist ja eine private, ist ja keine gesetzliche Einrichtung.
Richtig,
ja.
Die übernimmt da eine gewisse Kontrollinstanz und die haben halt auch Richtlinien, die gesetzlich mit vorgeschrieben sind und da sind sie in diesen Gesetzen sind sie vorgesehen, aber finanziert, kontrolliert und gesteuert werden sie schon von dem Branchenverband. Und da geht vielleicht auch so die Urangst, das vielleicht kommt auch deswegen von dem DGB irgendwie dieser andere Seitenhieb, der da irgendwie kurz vor der Gamescom kam. Die Branchenverbände sind sag ich mal, die Symbolgegner der Gewerkschaften in den meisten Fällen. Also das sind mit denen die sich am meisten streiten. Und wenn eine Entscheidung in deren Augen rein durch den Lobbyismus hervorgekommen ist, dann sind die wahrscheinlich erstmal pauschal dagegen. Ich finde, man merkt das auch so ein bisschen in dem Teil, wo er dann irgendwie über den E-Sport spricht, wo er eigentlich dem sagt, ja, das war geschickte Lobbyarbeit, das irgendwie in den Koalitionsvertrag zu bekommen, aber man merkt ja selber, wie die Politik an sich an diesen Sachen dann wirklich irgendwie zurückrudert, weil diese Diskussion um E-Sport bringt er dann nochmal mit auf, wo es darum geht, ja, Sportverbände hat eigentlich keiner gefragt und die Leute, die dafür zuständig sind, mit denen redet ja niemand. Und ihn als Medienmensch hat vermutlich auch keiner gefragt. Also ich glaube, das finde ich, das klingt so ein bisschen mit durch. Uns hat eigentlich niemand gefragt und das finden wir blöd. Deswegen würde er jetzt gerne diese Debatte nochmal führen. Ich glaube, auf der anderen Seite sind die Branchenverbände und viele von den Leuten, die in den Bereichen politisch tätig sind, die sind auch so ein bisschen müde, was diese Debatte angeht, weil wir haben sie eben schon 10-mal geführt.
Ja,
aber zugegebenermaßen zu wenig mit der Außenwelt. Also das, glaube ich, muss man so ein bisschen selbstkritisch schon auch sein, weil ich meine, sowas kommt vor allem, wenn irgendjemand der Meinung ist, er hätte am Tisch sitzen müssen und er war nicht dabei. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass seine Kritik sehr viel mehr Form als Inhalt ist. Und das kann ich nachvollziehen. Also ich kann nachvollziehen, dass er sagt, ja, aber wir als irgendwie, wir als ich als Medienmachenmenschen.de Besitzer, Ich wäre da gerne irgendwie mit dabei gewesen. Ich kann es nachvollziehen, ich bin mir nicht sicher, wie viel die inhaltlich dazu beigetragen werden, sage ich ganz ehrlich, weil ich finde, dass die Kommentare und die Aufarbeitung von dem Thema wirklich sehr intelligent und sehr vollständig geführt wurde. Ich glaube nicht, dass wir irgendeinen Aspekt übersehen haben, als es um diese Sache ging, und ich bin eigentlich froh, dass der Game das so vorangetrieben hat. Jetzt muss er sich halt Formfehler quasi irgendwie vorwerfen lassen. Also ich bin so zu, sagen wir mal, 20% bei ihm. Was die Form angeht, da bin ich deutlich weiter bei ihm, weil ich verstehe, dass man sagt, okay, das ist nicht durch einen politischen Prozess passiert, sondern durch einen Branchenverband getrieben. Und ob die Branchenverbände diese Entscheidung jetzt für sich treffen können, weiß ich nicht. Also es hätte auch sein können, dass die das einfach machen und die Politik sagt, Moment mal, was macht ihr denn da eigentlich? Dann hätte das vielleicht auch nochmal andere Auswirkungen haben können. Aber ja.
Ich weiß schon, was du meinst. Dieser Beißreflex ist ja oft auch das Problem. Ja. Also in der Sache haben die ja die Kritiker durchaus recht. In der Sache haben sie ja recht, dass man sagt, man muss halt aufpassen. Wir haben diese Gesetze, diese verbotenen Symbole, und die sind ja auch aus gutem Grund da. Gerade wenn man jetzt nach Chemnitz und so guckt, wo Leute kein Problem mehr damit haben, öffentlich den Hitlergruß zu zeigen, ist es ja umso wichtiger, da diese Gesetze auch einzuhalten und diese Gesetze auch durchzusetzen und dafür zu sorgen, dass eben nicht so eine Verharmlosung mit diesen Symbolen stattfindet. Ja. Da bin ich bei der Sache ja komplett bei den ganzen Kritikern, die auch diesen Vorgang der USK ja jetzt kritisieren. Aber wenn man dann halt im Detail guckt, weiß man ja auch, wenn man sich damit kurz beschäftigt und guckt, welche Spiele das bekommen haben, dass es eben nicht diese Art von Spiel ist, die sowas verharmlost oder unbedacht damit umgeht. Und das kritisiere ich halt an den Kritikern, dass die sich da halt wirklich eher so auf die Headlines stürzen und nicht genauer hinschauen. Aber ja, ich gebe dir insofern völlig recht, dass da die Diskussion so ein bisschen sich eher in der Bubble bewegt hat.
Ja.
Weil wir halt auch immer schon als Spiele, schaffende Spiele, Kritiker und Spielende, für uns war das ja schon seit Jahren jetzt einfach klar, dass diese Spiele eigentlich da hinten dran sind, als Kunstform.
Ja.
Und gerade immer der Vergleich zur Filmbranche, zu Comics, wo das ja auch schon seit Jahren, also nicht erst seit Maus, völlig in Ordnung ist, dass es als Kunstform akzeptiert ist und dort ja auch Hakenkreuz-Symbole dann auftauchen, ist es halt immer schon so, hey, wir haben 2018 und Spiele dürfen das immer noch nicht. Dass wir da natürlich auch alle sehr ungeduldig sind, das muss man natürlich auch bedenken bei dieser Diskussion, dass da jetzt zwei Welten einfach aufeinander krachen.
Ja, der Jörg Friedrich, der Entwickler von Through Darkest of Times und der Geschäftsführer von Paint Bucket Games, eben die dieses Through Darkest of Times machen, der hat, finde ich, eine sehr eloquente und gute Antwort darauf gegeben auf Facebook, ein sehr langer Post, wo er auch sagt,
also auch unter dem Post auch,
ja,
als offener Brief,
genau. Und er hat halt irgendwie dazu gesagt, ja, besonders angesichts der Tatsache, wie jetzt teilweise, also er hat Chemnitz auch als Beispiel genannt, was da passiert ist und wie offen die Leute da irgendwie den Hitlergruß gezeigt haben, der eben auch nicht erlaubt ist und der zu dieser NS-Symbolik gehört, hat er gemeint, ja, das ist, wenn man mit einigen von diesen Sachen nicht mehr in Kontakt kommt und sie werden vergessen. Und wenn ich die in einem Kontext aber zeige, dann wird das nicht vergessen. Und er findet da auch ganz, finde ich, treffende Beispiele. Er erzählt so quasi seit die Generationen durch, dass er darüber auch teilweise aus einem Comic gelesen hat. Und was wäre, wenn sein Sohn jetzt daran das nicht in einem Spiel irgendwie konsumieren kann? Und das ist halt irgendwie sein Hauptmedium, durch das er Medien irgendwie konsumiert. Dann wäre es schade und eine verpasste Chance, diese Geschichte aus einer Perspektive in diesem Medium zu erzählen. Und da stimme ich ihm schon wirklich zu. Also ich finde, also er macht das wirklich sehr gut. Das ist ein toller Post, wo er auch nochmal so ein bisschen so ein paar Sachen aufklärt, die vielleicht auch etwas vorschnell und ohne, muss man ehrlich dazu sagen, ohne größeren Sachverstand da in dem von dem Herrn Hai produziert wurden, weil wie gesagt, er führt da irgendwelche Shooter an, die es in der Form gar nicht gibt. Und also ich glaube, die saßen vielleicht auch nicht mit am Tisch, weil sie auch keine dedizierte Videospielabteilung haben. Ne? Das muss man auch dazu sagen, weil ich glaube, wenn es jemanden gegeben hätte, der qualifiziert gewesen wäre, der aus der Gewerkschaftsecke gekommen wäre, dann hätte man den mit Sicherheit mit an den Tisch geholt.
Ja. Gut, dann hoffen wir, dass da die Diskussion jetzt öffentlich geführt wird und dass die Leute sich die Spiele auch mal anschauen und wie gesagt, lohnt sich immer da auch einen Blick weiter drauf zu halten. Wir werden das weiter verfolgen. Und ein weiteres Thema, was uns schon seit Monaten hier auch verfolgt, gibt es auch wieder ein kleines Mini-Update zu deinem Lieblingsthema Lootboxen, Robin. Da haben die Australier was Neues herausgefunden und die Diskussion geht fleißig weiter.
Ja, die Australier haben eine Umfrage gemacht unter Spielern. Die haben 7000 Spieler, wir haben 7000 Spieler gefragt, wie es denn um Gambling in Videogames geht, also wie ähnlich die Lootboxen als Mechanik zu Glücksspielmechaniken sind. Und die Spieler haben da überraschenderweise gesagt, ja doch, nee, das ist ziemlich ähnlich. Finde ich einen ganz cleveren Zug zu sagen, okay, wir fragen doch einfach jetzt mal die Gamer und die, also so ein bisschen den Spieß umzudrehen, weil du ja in vielen Fällen einfach irgendwie, Stichwort Beißreflex, auch die Branchenverbände und die industrienahen Institutionen hast, die sagen, ja, nee, also das ist ja gar nicht so schlimm alles. Und dementsprechend kann ich mir ganz gut vorstellen, dass das ein interessanter Hebel ist, den er da gezogen hat. Und die sagen auch weiter, ja, also auch dieser Vergleich mit den Kärtchen, mit diesen Baseball-Cards, die es bei uns ja auch so wahnsinnig viel gibt, die Überraschungstüten, der hinkt so ein bisschen, weil man da auch irgendwie in dem Volumen gar nicht so viel Geld ausgeben kann, ohne dass es irgendwie auffällig wird. Und ja, also ich glaube, die haben da einen ganz guten Angle, also einen ganz guten Winkel, auf dem sie arbeiten, nämlich dass diese psychologische Ähnlichkeit zu den Glücksspielmechaniken, dass die wirklich vorhanden ist. Und das möchten sie jetzt beweisen. Und da gibt es dazu einen zweiten Beschluss. Und den fand ich eigentlich sogar ein bisschen interessanter. Und zwar ist das, da saßen 15 Glücksspielinstitutionen zusammen. Und zwar gibt es da anscheinend ein Annual Meeting of Gambling Regulation Officials. Stelle ich mir unglaublich spannend vor, dieses Treffen. Aber die haben sich tatsächlich zusammengesetzt und haben dann am Ende eine große Erklärung verfasst. Die ist eine Seite lang, kann man sich durchaus mal durchlesen. Die ist nicht, ist nicht kompliziert. Und da steht drin, ja, also wir sehen diese Ähnlichkeiten und wir würden uns gerne hinsetzen, mehr dazu forschen und dann entsprechend basierend auf der Legislative, die wir denn da irgendwie zur Verfügung haben, auch Regeln ändern und Sachen anpassen.
Gerade aus Schutz vor Kindern natürlich. Also genau. Das ist ja immer das, was im Vordergrund steht und finde ich auch das, was das Wichtigste ist, weil halt gerade viele Spiele wie FIFA und Co., die halt auf solche Geschichten fahren, eben nicht irgendwie erst ab 18 oder so sind, wo man sagt, das sind verantwortungsvolle Menschen, die selber die Entscheidung treffen, sich jetzt so eine Lootbox zu kaufen, sondern halt gerade auch Kinder, wo dann die Kreditkarte eingespeichert ist und. Und wenn solche Muster sich dann einschärfen und als normal gelten, dann sind halt auch Menschen, die vielleicht da anfällig sind. Also das heißt ja jetzt auch nicht unbedingt, dass nur, weil du mal eine FIFA-Lootbox-Päckchen kaufst oder in Overwatch oder wie auch immer, dass du dann gleich spielsüchtig wirst. Aber wenn du halt ein Mensch bist, der auf sowas anfällig reagiert und du in Kinderjahren schon damit geprägt wirst, kann es halt durchaus auch wirklich im späteren Leben problematisch werden, wenn du halt mit diesen Geschichten dann irgendwie getriggert wirst und da wirklich dann auch in die Sucht reinrutschen kannst, weil du halt damit schon früh in Kontakt gekommen bist. Und das ist, glaube ich, der Hauptfokus dieser Behörden, da zu gucken, dass der Kinderschutz vor allem gewährleistet.
Ja, und weil du es halt auch so ein bisschen normalisierst. Also ich glaube einfach, ich glaube gar nicht mal, dass die Leute dann so wahnsinnig einfach da irgendwie reinrutschen, aber vielleicht ist dann irgendwie auch der Konsum und der Kontakt dazu einfach deutlich normalisierter und sagt, ja, das ist ja wie da. Und ich glaube auch die Präsentation, finde ich, von diesen Lootboxen, die spielt auch nochmal eine Rolle. Und ich glaube, der eine hat auch irgendwie ganz, ganz treffend gesagt, also das war der Mensch, der diese australische Studie mit durchgeführt hat, der hat auch gesagt, ja, also er findet es eigentlich komisch, dass die Branche da moralisch keine Probleme damit hat, dass die Leute mit glücksspielähnlichen Problemen bei ihnen so viel Geld lassen. Und das finde ich ehrlicherweise eine sehr berechtigte Kritik, weil sich viele Videospielunternehmen und Entwickler und Publisher durchaus bewusst sind, dass es diese Whales gibt und dass die sehr nah an einer Grenze zu einem ungesunden Konsum sind. Also wo man sagt, okay, vielleicht ist es nicht so geil, wenn jemand im Monat irgendwie 800 Euro für ein Mobile Game ausgibt, aber das sind Sachen, die solche Firmen halt gezielt suchen und die davon doch zu einem signifikanten Anteil finanziert werden. Also das heißt, wenn mein Spiel nur funktioniert, wenn ich solche Whales habe, dann sollte ich an irgendeiner Stelle tatsächlich mir moralisch Gedanken machen, ob das so fein ist und ob ich da nicht eigentlich irgendwie zum Drogendealer werde. Also das ist jetzt wirklich völlig möglich zu sagen. Aber sollte man sich schon Gedanken machen, inwiefern das irgendwie Auswirkungen auf reale Leben von anderen Leuten hat. So gern wir irgendwie sagen, ja, Videospiele sind irgendwie so ein intensives Medium, wo die Leute sich wirklich drin verlieren, so sehr muss man dann aber auch mit dieser Verantwortung umgehen. Also das finde ich schon auch wichtig und ich habe da so ein bisschen das Gefühl, dass man da, also bei einigen Entwicklern, glaube ich, ist es so ein bisschen im Kreuz, also die wissen das schon, dass das irgendwie vielleicht nicht gar so astrein ist, aber handeln tun sie noch nicht entsprechend. Hm.
Naja, jetzt ist auch wieder gerade Wahlkampf in Bayern. Die Petra von der Gameswirtschaft.de hat da einige Sachen auch angeschaut und Fragen gestellt. Also die hat das Landtagswahlprogramm der Bayernwahl jetzt auch auf diese Games-Geschichte. Da geht es ganz viel auch um Förderung, aber auch Lootboxen finden da durchaus einige Erwähnungen. Du bist ja in Bayern, du bist ja, glaube ich, ein bisschen mehr drin. Ja. Ich glaube, die einzigen, die richtig jetzt ein Verbot oder kostenpflichtige Lootboxen ab 18 fordern, sind, glaube ich, die Freien Wähler, oder?
Ja, also die Frage hat sich auch ganz gezielt an die Freien Wähler gestellt, weil die Freien Wähler in Bayern im Landtag einen Eilantrag damals gestellt haben, als es um die Lootboxen Star Wars Battlefront ging. Und dementsprechend hat sie in diesem Überblick von diesen ganzen bayerischen Parteien da die Freien Wähler nochmal ganz explizit rausgenommen, weil die, muss man auch dazu sagen, die einzigen sind, die wirklich ganz explizit den Verkauf gebrauchter digitaler Spiele und oder auch digitaler Güter, also nicht nur auf Spiele bezogen, aber die sind mit drin. Mhm. Ich glaube, deren Hauptbeispiel sind meines Erachtens, glaube ich, E-Books. Und die sind die einzigen, die es in ihr Wahlprogramm tatsächlich reingeschrieben haben. Also auch die Verbesserung des Schutzes von Kindern vor den Lootboxen, vor den Beuteboxen. Und die sehen da nach wie vor Handlungsbedarf, vor allem im Bereich Verbraucherschutz und Jugendschutz. Und da hat sie nochmal explizit bei denen nachgehackt, warum das es dann irgendwie ins Wahlprogramm geschafft hat, weil die anderen haben so games-spezifisch sehr wenig im Wahlprogramm, muss man dazu sagen. Mhm.
Eher was Förderung und so betrifft.
Richtig, ja. Genau. Förderung, Standort und viele haben es in so eine Startup-Debatte umgewandelt, was ich ein bisschen schade fand, weil in meinen Augen Games jetzt nicht so 100% in diesem Startup-Ding jetzt irgendwie mit drin sind, aber ich glaube, wenn du halt irgendwie keinen in deinem Referat hast, der irgendwie was zu dem zum Thema Games irgendwie beisteuern kann, dann versuchst du einfach irgendwie irgendwas zu nehmen, was möglichst nah an digital ist und das so ein bisschen umzumünzen. Kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Ich habe den Beitrag, glaube ich, auch irgendwie auf Facebook geteilt mit dem Beisatz. Ich glaube, wir haben auch andere gesellschaftliche Herausforderungen als die Videospielbranche in Bayern. Die liegt mir zwar sehr am Herzen und ich weiß, dass die gesellschaftlich auch eine Relevanz hat, aber tatsächlich bin ich der Meinung, dass wir, wenn es irgendwie um Ressourcen verteilen geht, erstmal andere Sachen uns derzeit herausfordern als unbedingt Lootboxen. Auch wenn ich die Debatte drumherum wichtig finde, weil man ja auch, es geht ja wirklich um viel Geld und es geht auch darum, um auch in Zukunft, wenn das ein Modell wird, was sich irgendwie etabliert und und ich glaube, das ist here to stay, also das ist nicht einfach nur irgendwie so ein kleiner Effekt, sondern es wird uns noch lange erhalten bleiben. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt, aber wie gesagt, so den Fokus für unsere Gesellschaft sehe ich auch derzeit an einer anderen Stelle.
Ja, aber es ist kein Thema, was unter den Tisch fallen sollte. Ja, das finde ich schon wichtig, dass da jetzt momentan die Politik auch ein Auge drauf wirft und da Regularien finden will und muss. Deswegen finde ich es auch ganz gut, wenn diese Institutionen da so eine gemeinsame Erklärung unterzeichnen, wo Deutschland übrigens nicht dabei ist.
Ja,
aber
ist dabei. Ja,
also ich finde es gut, dass das der Stein ins Rollen geraten ist und da wirklich auch geguckt wird. Ich glaube aber, dass wirklich die Branche auch eigenverantwortlich da mehr machen müsste, wie du schon angedeutet hast, dass sich da innerhalb der Branche und innerhalb der Firmen nicht einfach auch so ein Konsens entwickelt, dass wir das nicht machen wollen. Also Zitat von denen quasi, würde ich mir wünschen, dass die Entwickler und so sich da einfach selber regulieren und sagen, wir machen das nicht mehr, auch wenn viele Publisher oder so dann halt sagen, damit verdienen wir aber Geld. Ja. Also ich meine, schlussendlich haben die Entwickler, glaube ich, auch keinen Bock, ihre Zielgruppe auszunutzen. Und ich glaube, wenn sich da alle irgendwie so zusammenschließen würden, dass da durchaus auch ein starker Wunsch vorhanden ist, auch aus Seiten der Entwickler und der Programmierer und der Leveldesigner und so, dass wenn die irgendwie da fester auftreten würden, klar haben die dann immer auch die Gefahr, ihre Jobs zu verlieren, aber ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass gerade Indies oder so, die halt unabhängig sind, sagen, bei uns nicht. Die machen das ja auch in der Regel nicht, aber da würde ich mir ein bisschen mehr Eigeninitiative von Seiten des Verbands oder der Lobby oder so
wünschen. Ja, vor allem die Entwickler, die haben ja wirklich gute Ressourcen. Also das ist ja irgendwie in vielen Fällen so. Ich habe mit 2-3 Leuten gesprochen in dem Bereich, die halt irgendwie auch so Studien dazu anfertigen würden und die sagen, ja, leider sind die Leute, die Ressourcen haben, die haben für jeden einzelnen Spieler quasi aufgedröselt, wie ein Zahlverhalten ist. Und der Forscher meinte zu mir, aber da lässt uns keiner ran. Niemand kooperiert. Hm. Und das finde ich halt schon auch an der Stelle dann ist
aber sehr bezeichnend, oder?
Ja, also das ist halt dann schon irgendwie dieses Jobs als Totschlagargument einfach immer draufhauen. Ja, nee, aber Arbeitsplätze finde ich so ein bisschen mau. Also keine Ahnung. Ich habe da wirklich höhere Erwartungen an die. In dem Fall geht's, glaube ich, hauptsächlich um so Mobile Publisher. Mit denen er da irgendwie Kontakt hatte, wo er auch sagt, so individuell, ich war bei denen, die haben mir die Zahlen gezeigt und als ich gefragt habe, ob ich da irgendwie Zugriff drauf haben kann, haben sie gesagt, nein. Kann ich irgendwo auch nachvollziehen, so, ja, Geschäftsgeheimnis und gerade jetzt auch irgendwie mit Datenschutz und so weiter, aber so ein Einblick und eine Zusammenarbeit halte ich eigentlich für angebracht und auch, ich glaube, das ist der einzige Weg, mit dem man dann irgendwelche, das habe ich auch schon mehrfach gesagt, das ist, glaube ich, der einzige Weg, mit dem man verhindern kann, dass die Politik dann irgendwie eigenständig sowas macht, dann entscheiden so Leute wie der Herr Haidern darüber. Ja, genau. Und deswegen finde ich es immer schlauer, da offen zu sein und auf die Leute zuzugehen und zu sagen so, hey, wir wollen uns damit auseinandersetzen, hier, das sind die Zahlen und wir haben auch irgendwie, keine Ahnung, eine moralisch-ethische Verantwortung und der wollen wir gerecht werden und lass uns doch alle irgendwie an einen Tisch setzen. Das ist meine heile Weltvorstellung von solchen Prozessen. Ich weiß, dass es in der Realität immer meistens irgendwie anders abläuft, aber für mich wäre das der ideale Weg, sowas anzugehen.
Gut, Robin, nach unseren zwei Lieblingsthemen kommt ein drittes Lieblingsthema, was wir aber hier tatsächlich noch nicht so oft hatten. Let's talk about Sex, Robin, und ich würde von dir gern wissen, ob du ein Negligé anhast heute.
Definitiv, ich habe sogar drei an, weil es hier so kalt ist. Nee, es ist, ich bin voll bekleidet.
Sogar drei an, besonders sexy. Dreimal so sexy wie ein Negligé, drei Negligés.
Hä, so funktioniert das doch, oder?
Na, okay. Ja, so funktioniert das. Genau so haben wir uns auch kennengelernt, genau. Wir hatten mal angesprochen, dass Steam hatten wir ja öfter schon als Thema, was dort die Richtlinien betrifft und welche Spiele da released werden. Wir hatten ja auch über diese neue Art gesprochen, wie Steam Spiele kuratiert und so weiter und so fort. Das hängt alles ein bisschen damit zusammen, weil das erste volle Sex-Game, also völlig unzensierte Sex-Game, eine Visual Novel namens Negligé Love Stories, auf Steam jetzt veröffentlicht wurde, nach den neuen Regeln dort. Steam hat vor einiger Zeit bekannt gegeben, dass sie jetzt eben keinerlei Content-Einschränkungen mehr auf Spiele-Releases für Entwickler einstellen. Also du kannst jetzt alles releasen. Es gibt halt neue Kategorien, die dann ganz klar auch die Spiele einsortieren in Adult-Content und nach Not Safe for Work-Content und so weiter und so fort, sodass du halt auch explizite Sachen und explizite Darstellungen im pornografischen Bereich dort jetzt auch auf Steam veröffentlichen kannst. Dieses Spiel ist jetzt released worden. Das ist ein Kickstarter-Spiel auch gewesen und es ist jetzt voll und frei verfügbar auf Steam, aber in 28 Ländern dann doch nicht. Was jetzt so ein bisschen auch für Schmunzeln sorgt, weil so, ja, von wegen irgendwie hier ist Steam jetzt volles Sexgame und dann kommt es doch in 28 Ländern nicht raus. Liegt natürlich einfach und schlicht daran, dass viele Länder eben mit sexuellen Darstellungen und expliziten Darstellungen, die in diesem Spiel wirklich auch vorhanden sind, Probleme haben, was die Jugendfreigabe betrifft, so zum Beispiel auch Deutschland. Also Deutschland würde dieses Spiel wahrscheinlich ab einem 18er raten, wenn ich die Bilder so anschaue. Das ist jetzt, sind auch erwachsene Frauen, das ist ein gezeichnetes Anime-Spiel, aber es sind keine Kinderdarstellungen oder sind alle durch die Bank durch, offensichtlich auch volljährig. Ist sehr explizit, aber es ist halt auch nur grafisch. Das Problem ist, glaube ich, einfach nur, in Deutschland kommt es nicht raus, weil halt die USK keine digitalen Spiele released und Steam da keine gute Möglichkeit bietet, diese Altersfreigabe zu machen. Und deswegen ist es halt auch in Deutschland einfach nicht verfügbar. Das war es eigentlich auch schon mit der ganzen Aufregung. In den anderen Ländern sieht es ganz ähnlich aus, dass halt dort sexuelle Inhalte einfach schwierig sind in vielen Ländern. Witzigerweise, wenn du auf die Steam-Seite gehst, ins Forum, posten die Leute einfach ihre Screenshots. Das ist ja eine Visual Novel, das heißt, die expliziten Bilder tauchen dort einfach auch auf der deutschen Seite. Von daher ist es fast schon wieder irgendwie albern, dass diese Diskussion jetzt überhaupt geführt wird.
Ja, also vielfach kritisiert wird da auch, finde ich, zu Recht. Also sagen wir so, grundsätzlich, Spiele, die pornografischen Inhalt irgendwie haben, habe ich jetzt grundsätzlich erstmal kein Problem damit. Das ist ähnlich wie mit normaler Pornografie, wenn die hinter gewissen Mechaniken ist und so eine gewisse Unzugänglichkeit und wenigstens irgendeine Form von Parental Controls dabei sind, dann finde ich sowas erstmal nicht verwerflich. Nö. Was da jeder für sich konsumieren möchte, dann das soll jedem selbst überlassen sein. Aber anscheinend ist wohl auch dieses Filtersystem von Steam ein bisschen überfordert damit, obwohl es ja extra Adult Gaming Kategorien inzwischen gibt. Aber anscheinend scheinen diese Parental Controls nicht in der Lage zu sein, das irgendwie aus dem Store rauszufiltern. Also das heißt, wenn ich Pech habe, dann kann irgendwie mein 12-jähriger Stift, der über Steam aus irgendeinem Grund, Minecraft launcht, warum auch immer das machen sollte, dann in der Storefront diese Bilder sehen. Und dann ist es halt ein Schritt zum Community-Hub. Also das finde ich tatsächlich so ein Ticken schlimmer. gar nicht mal, weil das Spiel muss ich irgendwie runterladen, kaufen und das kriege ich dann vielleicht sogar noch irgendwie mit und da kann ich das vielleicht sogar so bauen, dass dann die Parental Controls anspringen, weil irgendwie die Kreditkarte abgefragt wurde oder sowas und dass da kein Zugang stattfindet. Aber dieser Community Hub ist ja schon durchaus sehr explizit. Aus Recherchezwecken werde ich mir den früher oder später auch nochmal anschauen. Gerade eher nicht. Aber ich glaube.
Auf der Arbeit, wohlgemerkt, ja.
Ja.
Würde ich dir auch erst empfehlen.
Ja. Erst mal gucken, dass ich da einen guten VPN finde. Und ich glaube, wenn die Spiele reingestellt werden, womit ich, wie gesagt, grundsätzlich kein Problem habe und Steam witzigerweise eigentlich schon, also Pornografie ist ja auf dieser Liste von Dingen, die wir auf gar keinen Fall machen, was ich seltsam finde, dass es dieses Spiel dann irgendwie doch durchgeschafft hat, dann.
Bei Steam meinst du jetzt? Dass die das nicht machen, oder nicht? Aber sie haben doch jetzt gesagt, dass eben alles erlaubt ist.
Ja, aber es gibt ja diese Regeln und Richtlinien von Steam Games und Pornografie ist da tatsächlich explizit nicht erlaubt.
No, aber also, das ist vielleicht nochmal Unterschied, weil es halt gezeichnet ist. Oder? Ich weiß es nicht.
Das kann sein, ja. Also da war dann auch schon die Frage, okay, was passiert denn, wenn man jetzt, es gibt ja so Videospiele, die zum Beispiel mit echt Video-Content arbeiten, also die halt irgendwie so, auch sind oft so eine Art Visual Novel, wo ich halt irgendwie voraufgezeichnete Storylines durchspielen kann. Und habe ich halt Dialogoptionen, die Leute sind halt aufgezeichnet, die da drin sind. Und vielleicht würde das dann, wenn da wirklich explizit irgendwas passiert, das könnte dann potenziell irgendwie auf irgendeiner Liste von denen landen. Aber in den Steam Developer Agreement steht nach wie vor drin, dass Pornografie nicht erlaubt ist. Mhm. Und übrigens auch volksverhetzende Inhalte, nur so. Ja. Und das läuft bei Steam wahrscheinlich unter diesem Straight-Up Trolling. Also Steam ist da wie immer viele Aussagen, viele komische Ausnahmen. Wahrscheinlich werden sie irgendwann zurückrudern. Wie gesagt, wenn der Inhalt drauf wäre und man könnte den wegfiltern und indem ich einfach sage zum Beispiel, okay, ich will keinen, also wie ich bei jeder ordentlichen Webseite wie, keine Ahnung, Reddit sagen kann, ich will einen NSFW-Filter oder sowas, wo ich halt irgendwie das nicht, also ich meine, ich habe auf meinem Arbeitsrechner Steam, ich arbeite viel mit Videospielen und trotzdem würde ich ungern diesen Content irgendwie auf meinem Rechner haben oder beziehungsweise diese Storefront, dass mir die dann irgendwann mal sowas nach vorne schiebt, einfach weil das letztendlich immer noch in irgendeiner Form ein Arbeitsmittel ist. Und ich, klar, irgendwie zu Recherchezwecken oder sowas habe ich die halt auf meinem Rechner und ich meine, ich habe das große Glück, dass ich mit Videospielen arbeiten darf, mich damit auseinandersetzen darf, aber trotzdem ist das eine Form von Inhalt, die ich maximal privat genießen möchte. Und wenn dann der Filter von Steam nicht funktioniert und wo ich sowas nicht rauswerfen kann, dann ist das natürlich schlecht.
Ja. Vor allem eben auch aus Kinderschutzgründen. Also es ist einfach ab 18er Inhalt und ich finde es völlig in Ordnung, dass der auf der Plattform existiert, aber Steam muss da einfach voranpreschen und bessere Tools, bessere Filter und bessere Alters, also die müssen da auch einfach enger mit den Altersfreigaben in den jeweiligen Ländern zusammenarbeiten und sich nicht immer so hinstellen, so ist nicht unser Problem, das müssen die Länder dann für sich ausbaldobern, weil ich meine, wenn dann diese ganzen Inhalte des Spiels, also so, selbst wenn ich es dann nicht kaufen kann und ich gehe in den Community Hub und da sind einfach die Screenshots unzensiert komplett drin, dann bringt auch der Jugendschutz einfach überhaupt gar nichts mehr. Auch wenn da jetzt eine USK 18 dran stehen würde und das beim Kaufen abgefragt wird, wenn die Leute ihre Screenshots da posten, klar können die das auch außerhalb machen. Aber auf der Plattform selber erwarte ich einfach, dass das dann klar geregelt und gefiltert wird. Sonst kann ich doch den Kids überhaupt gar kein Steam mehr freigeben, wenn mir das irgendwie wichtig ist, oder? Also das ist doch eine bescheuerte Lösung, so wie in der Form, wie sie es jetzt haben.
Ja, das ist die grundsätzliche Kritik an Steam ist ja oft, also ich meine, es ist ein super kleiner Laden, darf man nicht vergessen, es sind echt wenig Leute, die irgendwie dort sind und die möchten halt alles automatisieren. Das heißt, die möchten nicht, dass am Ende irgendjemand diese Sachen kuratiert und per Hand irgendwie durchgeht und sagt, ja, nee, raus, rein, das lassen wir, das muss nochmal geprüft werden und hier Und die haben halt irgendwie auch keine Experten, die sich dann hinsetzen und sagen, okay, also diese Form von Pornografie ist jetzt zum Beispiel in Malaysia verboten, aber in Australien erlaubt. Und all diese Sachen, diese Feinheiten von solchen Gesetzen willst du da auch nicht durchgehen. Also du hast auch nicht die Zeit bei der Menge an Sachen, die da reinkommt. Und das ist im Verhältnis zu anderen App-Stores immer noch lächerlich. Also wenn Steam weiter so skaliert, wie es skaliert, dann müssen die irgendwann, haben die dann irgendwie doppelt so viele Leute, die einfach nur Content-Team sind, die einfach versuchen, diesen Laden in irgendeiner Form zu kuratieren und die Inhalte durchzugehen. Es gibt zwar überall jetzt schon so einen Report-Button, das ist so die klassische Lösung von diesen großen Unternehmen, so wenn es einen Report-Button gibt, dann landet das bei irgendjemand auf dem Tisch, der muss es dann prüfen. Vielleicht findet sich irgendjemand, der sich privat hinsetzt und diese ganzen Sachen durchsiftet und dann halt irgendwie alles reportet, was irgendwie nicht entsprechend ist. Aber ich glaube, die bauen da sehr auf eine Infrastruktur, wo sie nichts mehr händisch ändern müssen. In dem Sinne finde ich es natürlich schlau, wenn sie dieses IARC-Rating-System irgendwie mit einbauen. Das ist dieses International Age-Rating-System, was unter anderem auch von der USK mitgetragen wird. Was jetzt auf der Switch
auch schon zum Tragen kommt und da auch richtig
gut funktioniert. Genau, auf der Switch, ja, auf der Switch, ich glaube, im Google Play Store ist es auch schon drin. Und das versucht eben genau dieses Problem von wegen, okay, was sind da für Inhalte drin und welche Gesetzmäßigkeiten gibt es in unterschiedlichen Regionen so abzubilden, dass es am Ende dir ein Sheet generiert, wo drin steht, in diesem Land ist es ab der und der Dings freigegeben, hier ist es wahrscheinlich überhaupt nicht freigegeben. In Amerika kannst du machen, was du willst. Also diese Form von Einstufung, die soll da dann quasi automatisch generiert werden. Was ich in meinen Augen für den eigentlich auch den einfachsten Weg für Steam halte. Also ich verstehe nicht, warum man das nicht einfach sagt, okay, wir adaptieren dieses System. Ich bin mir sicher, es gibt sehr gute Gründe.
Also wenn dich Nintendo sogar schon überholt bei einer Online-Aktivierung, ja, beim Online-Feature, dann kann irgendwas echt nicht stimmen bei Steam. Also wenn selbst Nintendo das hinbekommen hat, dieses System einzubauen, dann kann das tatsächlich wirklich nicht so schwer sein. Nintendo stellt sich da echt immer ein bisschen komisch an, was Online-Features angeht. Siehe Sprachchat und siehe jetzt Cloud-Saving, funktioniert doch nicht bei jedem Spiel und so weiter. Aber das Steam, die eigentlich sich ja hauptsächlich auf dieses Tool konzentrieren, die entwickeln ja auch keine Spiele mehr groß, dass die das nicht gebacken kriegen, da muss doch irgendwie was politisch dahinter stecken oder so eine Altlast vom System irgendwie existieren. Steam ist halt auch einfach gewuchert, sag ich mal, dass da vielleicht eine komplette Grundüberholung von der Software nötig ist, um sowas einzubinden. Ich weiß es nicht, aber ich vermute, dass es halt irgendwie so schwierig ist, auf dieses Bestandssystem sowas aufzusetzen, weil, wie du schon gesagt hast, sie wollen alles automatisieren und mit so einem Tool könnten sie das ja auch. Also von daher verstehe ich diese Ladehemmung ehrlich gesagt nicht.
Genau, und das Coole an dem Tool nämlich ist, dass es auf Selbstauskunft basiert. Also das heißt, das verpflichtet die Leute zu einer akkuraten Selbstauskunft. Genau, also die Entwickler, die oder wer auch immer dieses Spiel quasi anmeldet über dieses Tool, der muss einen Fragebogen ausfüllen, was für Inhalte drin sind und dementsprechend werden diese Sachen dann eben eingestuft. Und da kann man dann immer noch Widerspruch gegen einlegen, beziehungsweise Leute können es reporten. Also wie ich das sehe, ist das eigentlich ziemlich genau das, was Steam am liebsten machen würde, nämlich keine Arbeit damit haben und es so automatisiert wie möglich loswerden und nur in Fällen, wo reported wird, dann auch zu agieren. Vielleicht wollen sie einfach keine externe Instanz auf ihrer Plattform haben, die dann in irgendeiner Form dann auch integriert sein muss. Die sind traditionell sehr unabhängig, aber das ist tatsächlich dein Punkt. Vielleicht ist es technisch einfach echt zu kompliziert für die. Das könnte ich mir lustigerweise auch vorstellen, weil diese Infrastruktur, die da, wie du sagst, gewuchert ist, das muss man schon dazu sagen, dieses Steam, gerade auch das Backend, ist manchmal erschreckend alt und erschreckend träge für solche Sachen. Man muss auch dazu sagen, dass es technisch auch wirklich eine Herausforderung ist. Das, was die da für eine Plattform gebaut haben, das ist nicht einfach. Also das machst du nicht irgendwie an einem Nachmittag. Gerade auch wenn sowas wächst, hast du viele Sachen, die du halt irgendwie gerade zum Beispiel, nehmen wir mal an, wie die Keys generiert werden, muss irgendwie muss gesichert ablaufen. Das muss übrigens auch per Hand immer genehmigt werden. Ne? Und es gibt halt irgendwie so viele Sachen, viele Features, die nacheinander dazugekommen sind, die in so 2 bis 3 Backends irgendwie miteinander verwachsen sind. Und ich glaube, da irgendwie zu sagen, okay, und jetzt bauen wir noch irgendwie ein Ding ein, was Age-Rating und was dann automatisch in den Ländern, in denen es gezeigt wird, in denen für die es registriert wird, automatisch irgendwie Sichtbarkeitsfilter irgendwie drin sind. Und was passiert dann aber, wenn jemand einen Key, zum Beispiel einen US-Key kauft und den dann irgendwo in Kuala Lumpur einlöst oder Also all diese Geschichten sind, glaube ich, nicht einfach. Und auch dieses Regional Blocking, da hat sich Steam ja auch wirklich oder verwehrt sich ja auch dagegen oder versucht es zumindest. Ich kann ja auch irgendwie keinen Key aus dem Ausland in Deutschland einlösen. Im Idealfall, das kann ich natürlich doch irgendwie über Umwege. Aber ja, also alles nicht so einfach, was solche Systeme angeht. Aber ich bin bei dir. Ich behaupte auch, es wäre am schlausten, wenn sie einfach dieses IARC-System adaptieren würden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass von denen noch niemand auf die zugekommen
ist. Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Also gut, wir werden da weiter dran beobachten und hier bei Linnews begleiten, besprechen und kommentieren. Nächste Woche tatsächlich mal ohne Hakenkreuze und Lootboxen, denn wir machen nächste Woche eine kleine Podcast-Pause, weil wir arbeiten. Ah, ja, wir machen eine Arbeitspause. Der Micha und ich sind auf der EGX in Berlin unterwegs. Das heißt, nächste Woche gibt's keine Podcasts aktuell. Wir bereiten dann eben vor Ort neue Folgen vor. Ich bin dann auch noch auf eine Spielepräsentation vorher im Ausland und von daher gibt's nächste Woche keine Linnews, aber übernächste Woche schauen wir mal, was für Themen da kommen und wir werden mal versuchen, ohne Hakenkreuze und Lootboxen auszukommen, Robin. Und ohne Steam.
Ohne, dass wir der Bagatellrundfunk jetzt ohne sozial adäquate genau. Themen. Ja.
Sachdienliche Hinweise für Themen, die wir hier mal besprechen wollen, könnt ihr uns jederzeit natürlich per Mail schicken an manu@insertmoin.de oder dir auch direkt sagen auf Twitter. Du bist der Koffein-Vampir. Oder bei uns im Discord, da haben wir einen eigenen Kanal für Linnews. Da könnt ihr uns auch einfach immer Links reinschmeißen. Da haben wir beide ein Auge drauf. Da können wir dann auch gucken, was in eurem Wunschthema drin ist. Also jetzt keine neuen Screenshots zu Red Dead Redemption oder so. Das ist da vielleicht nicht das richtige Thema. Aber wenn ihr irgendwas sagt, hey, würde ich gerne wissen, was ihr darüber denkt oder das wäre doch ein interessantes Thema, dann werft es uns da rein. Den Link zum Discord findet ihr bei uns im Blogpost auf der rechten Seite. Also wenn ihr auf insertmoin.de geht, zum Beispiel auf diesem Blogpost, da gibt's rechts nicht nur Links zu Patreon und Co. und Steady, sondern eben auch zum Discord. Und dort ein Klick und ihr seid direkt auf diesem Server, wo ihr dann Robin und mich findet. Und natürlich auch Micha und Co.
Und noch ungefähr 17.000 andere Leute. Das ist eine sehr gute Community, kann ich wirklich nur empfehlen. Oh, ja. Ich hänge da gerne einfach nur so rum.
Sehr schön. Vielen Dank dir für deine Zeit und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Bis bald.
Bis dann. Tschüss.